Deutschlandfunk. Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. Die Krawalle und das Übermaß an Böllerei rund um Silvester haben das Thema Integration wieder in den Vordergrund gerückt. Auch wenn es grundsätzlich erstmal um die Frage gehen sollte, wem man überhaupt erlaubt, mit Sprengstoff zu hantieren. Denn diese Personen können Schaden anrichten, ob sie nun betrunken, übermütig, minderjährig, gewaltbereit, frustriert oder schlecht integriert sind. Eine wohltuende Stimme in der Integrationsdebatte ist die von Moussa Deli. Sein Buch Zusammenwachsen zeigt auf, was sich ändern muss, damit ein Miteinander gelingt. Gleich danach geht es um das Wesen des Konflikts. Der Philosoph Armen Avanesyan schreibt über die notwendigen Reibungspunkte im Sinne einer lebenswerten Zukunft. Im Buch Die Neuen von Livia Gerster geht es um den Nachwuchs im Bundestag. Und der Informatikexperte Michael Resch schreibt über die Digitalwüste Deutschland. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über das Ausmaß von Geldwäsche in Deutschland. Hunderttausend Zuwanderer pro Jahr. Die bräuchte Deutschland nach Einschätzung der Agentur für Arbeit als Fachkräfte. Eine stattliche Zahl. Aber was ist mit den Menschen, die hier aufgewachsen sind und im Bildungssystem, also auch auf dem Arbeitsmarkt, oft durchs Raster fallen? Die Kinder und Enkel der Arbeitsmigranten, die ab Mitte der 1950er Jahre ins Land kamen. In seinem Buch Zusammenwachsen analysiert der Kölner Sozialpsychologe Moussa Deli die Ursachen für Probleme der Integration, wirbt für mehr Empathie auf beiden Seiten und unterbreitet konkrete Vorschläge, wie ein Miteinander gelingen könnte. Christina Jansen ist unsere Rezensentin.
Der Begriff Kofferkind ist wenig geläufig. Nicht Märchenfigur oder Reisepodcast sind gemeint, sondern die Kinder türkischer Arbeitsmigranten, die in den 1960er und 70er Jahren ohne Eltern in der Heimat zurückblieben. Das Abenteuer Deutschland sollte nur wenige Jahre währen. Also brachte man die Kinder bei Verwandten unter, bei denen sie mal mehr, mal weniger willkommen waren. Viele Kinder, die in Deutschland zur Welt kamen, wurden zur Einschulung, die Mädchen zur besseren Erziehung in die Türkei gebracht. Manchmal ohne Vorbereitung oder ein Wort des Abschieds.
Eine Klientin berichtete, dass die Eltern nach einem gemeinsam verbrachten Sommer in das mit Koffern gepackte Auto gestiegen seien, um, nach eigenen Angaben, Einkäufe in der nahegelegenen Stadt zu erledigen. Das Kind lief dem wegfahrenden Auto durch das ganze Dorf hinterher, in der dunklen Ahnung, dass es die Eltern so schnell nicht mehr wiedersehen würde. Diese hatten tatsächlich die Abreise nach Deutschland angetreten, ohne ihrer Tochter zu sagen, dass sie in der Türkei bleiben solle und sie ohne sie abreisen würden.
700.000 ehemalige Kofferkinder leben Schätzungen zufolge in Deutschland. Es ist die Generation der heute ca. 45- bis 60-Jährigen. Viele von ihnen leiden an psychischen Problemen und landen in Moussa Delis Sprechstunde. Der Sozialpsychologe, selbst Sohn türkischer Einwanderer, leitet das Gesundheitszentrum für Migranten in Köln. Dort erlebt er Tag für Tag aufs Neue, wie das Leben vieler Deutsch-Türken bis in die dritte Generation hinein von der Migrationsgeschichte der Familie bestimmt ist. Von Trennungstraumata, Fremdenfeindlichkeit oder schulischen Schwierigkeiten. Das beginnt schon bei kompliziert verfassten Elternbriefen. Deli berichtet von der Kindheitserinnerung einer türkischen Frau.
In dem ersten Brief handelte es sich um die Ankündigung der anstehenden Karnevalsfeier in der Schule, mit der Bitte, die Kinder im Kostüm in die Schule zu schicken. Ein weiterer Brief kündigte eine Übernachtung in der Schule an, die bald auf die Karnevalszeit folgen sollte. Die Eltern bemühten sich sehr, das Geschriebene zu verstehen, und die ganze Familie beteiligte sich an der Entzifferung. Schließlich schickte man das Kind zum Karneval im Schlafanzug in die Schule. Und die Klientin versank angesichts ihrer kostümierten Klassenkameraden vor Scham im Boden.
Wer nun eine große Anklageschrift erwartet, liegt falsch. Deli analysiert Versäumnisse auf beiden Seiten gleichermaßen sachlich und schonungslos. Integration ist für ihn nicht nur ein Angebot, sondern eine Pflicht.
Wer es bewusst ablehnt, die Sprache des Landes, in dem man lebt, zu lernen, darf sich nicht wundern, wenn die Integration nicht funktioniert und die Menschen um einen herum darauf mit Unverständnis reagieren.
Mit Bravour gelingt Musa Deli der Brückenschlag. Er macht nicht den Fehler, irritierende Verhaltensweisen in der migrantischen Community zu leugnen. Das alte Rentnerpärchen, das nach Jahrzehnten im Land kaum Deutsch spricht. Schüler, die sich in ihrer Rolle als rebellierende Opfer eingerichtet haben. Junge Männer, die in Protzlimousinen die Partymeilen der Innenstädte unsicher machen. Deli erklärt feinfühlig und fundiert, was hinter solchen Phänomenen steckt. Der durch Autos, Handys und Markenklamotten zur Schau gestellte Wohlstand etwa. Allzu oft verbirgt sich dahinter der verzweifelte Wunsch zu zeigen, dass man es zu etwas gebracht hat.
Wenn man sich in einer westdeutschen Großstadt einen Nachmittag vor eine Grundschule in einem Stadtteil mit einem hohen Migrationsanteil stellt, so wird man verblüfft sein, wie viele der Kinder mit großen Limousinen abgeholt werden. Meist sind eben diese Stadtteile gleichzeitig auch die mit dem höchsten Anteil an Empfängern von Transferleistungen. Wie geht das zusammen? Die Antwort ist leider banal. Oft ist keines der Konsumgüter tatsächlicher Besitz. Die Menschen nutzen, viel häufiger als die Mehrheitsgesellschaft, die Möglichkeit, alles mit Hilfe eines Konsumkredits zu finanzieren. Große Autos werden nicht gekauft, sondern geleast. Für die monatliche Rate wird im Zweifelsfall das letzte Geld zusammengekratzt.
Im Vordergrund steht für Deli nicht, aus seinen Beobachtungen politische Forderungen abzuleiten. Trotzdem wird er in einigen Punkten konkret und plädiert beispielsweise für eine uneingeschränkte doppelte Staatsbürgerschaft, für ein Ende der Heiratsmigration und mehr Multikulturalität in den Lehrplänen.
Ich bin ein großer Fan deutscher Gedichte und möchte auf keinen Fall die Meinung vertreten, dass diese Inhalte aus dem Curriculum gestrichen werden sollten. Jedoch möchte ich zu bedenken geben, dass kulturgebundenes Vorwissen nicht mehr vorausgesetzt werden kann und dass dieser Aspekt bei der Aufbereitung des Lernstoffes Beachtung finden muss. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn auch das Kulturgut anderer Kulturen Eingang ins Curriculum deutscher Schulen nähme. So ist zum Beispiel annähernd jedes Kind mit türkischen oder arabischen Wurzeln mit den lehrreichen Geschichten und Anekdoten von Nasreddin Hoxha groß geworden.
Ein weiteres Tabu packt der Autor an, indem er sich für eine zweijährige Kindergartenpflicht ausspricht. In der Tat wäre dies ein Weg, der deutschen Bildungsmisere zu begegnen. Musa Delis Buch ist ein feingewobener Text. Behutsam reiht er biografische Sequenzen aneinander, bettet sie in den historischen und aktuellen Kontext ein. So entsteht ein Strom an Bildern von überraschender Sogwirkung. Das Buch ist in der aktuellen Debatte über Fachkräftemangel und Migration ein Augenöffner für beide Seiten.
Meint Christina Jansen über Musa Deli, Zusammenwachsen, die Herausforderungen der Integration. Bei Hoffmann und Kampe erschienen, die 288 Seiten kosten 24 Euro. Wo Menschen sind, da sind Konflikte. Diese mühevoll auszuhandeln und manchmal auch einfach auszuhalten, gehört dazu in einem Leben in Gemeinschaft, vor allem in einem Leben in Demokratie. Der Philosoph Armen Avanesyan plädiert sogar dafür, Konflikte aktiv herzustellen, und zwar aus der Perspektive der Zukunft. Mit seiner Schrift Konflikt wendet er sich vor allem gegen Ansätze, stets auf Schlichtung zu setzen, sei es um Gewalt zu verhindern oder aus einem Harmoniebedürfnis heraus. Avanesyan zelebriert den Konflikt als demokratische Notwendigkeit, um heute die Probleme von morgen zu erkennen und anzugehen. Die Einzelheiten zum Buch hat Anne-Katrin Weber.
Wenn ein Konflikt entsteht, im Privaten wie im Weltgeschehen, dann drohen oft Gewalt oder Krieg. Man kann das als natürliche Folgen des Aufeinandertreffens mehrerer Parteien interpretieren und die Welt entsprechend in Freund und Feind einteilen. Oder man kann auf ein vermeintlich natürliches Harmoniebedürfnis setzen und darauf hinwirken, Konflikte rechtzeitig zu schlichten oder am besten noch von vornherein zu verhindern. Diese Vorstellung vom Wesen und den Folgen von Konflikten sind in mehrerlei Hinsicht grundlegend falsch, meint der österreichische Philosoph Armen Avanesyan. Denn, so seine These,
Gewalt oder ihre Eskalation ist gar kein Resultat von Konflikten, sondern liegt diesen immer schon voraus.
Ein Beispiel hierfür ist laut Avanesyan die Klimakrise. Denn Gewalt, etwa zwischen Klimaflüchtenden und BewohnerInnen der Industrieländer, wird nicht erst in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entstehen. Die Klimakrise ist nach dieser Interpretation Ausdruck einer Gewalt, die bereits stattgefunden hat, in Form des intensiven Raubbaus an der Natur, der sich im vergangenen Jahrhundert potenziert hat. Avanesyan setzt mit seiner politischen Konflikttheorie aber noch viel früher an, nämlich an der Basis des Konfliktbegriffs. Denn auch wenn wir in unserem Alltag mit einer Vielzahl an vermeintlichen Konflikten konfrontiert seien, richtige Konflikte im Sinne des Autors sind das oft nicht. Denn dafür müssten wir erst einmal ein Bewusstsein für die dahinterliegende Problematik entwickeln. Der Autor stellt in seinem Buch damit auch die traditionelle Konfliktchronologie in Frage, die sich an der Gegenwart und Vergangenheit orientiert. Stattdessen müssten wir Konflikte aus der Zukunft heraus herstellen. Damit meint Avanesyan, wir sollten und müssen uns die Mühe machen, zukünftige Konflikte bereits jetzt anzudenken und anzugehen.
Das gilt für den Beziehungsstreit, bei dem beide Partner sich als gleichwertige Teile desselben Systems verstehen lernen, wie auch für die Migrantin, deren Fluchtschicksal ich als Teil eines Kausalitätskontinuums erkenne, an dessen anderem Ende ich selbst mit meinem widersprüchlichen westlichen Lebenswandel stehe.
Das Herstellen eines Konflikts ist demnach ein kontinuierliches Aushandeln des eigenen mit dem anderen, dem Fremden. Avanesyan nennt das ein Zitat kommunizierendes Zusammenfließen, ein Phänomen, das sich in unseren Körperprozessen spiegele und das uns auf sozialer Ebene ziemlich herausfordere. Und doch sollten wir den Konflikt immer aktiv suchen, so der Philosoph, auch und gerade im politischen Raum.
Demokratie ist eine Regierungsform, die auf Agonalität, also auf politischem Streit, basiert. Deswegen wird der Verzicht auf die aktive Herstellung von Konflikten lebensbedrohlich für eine politische Ordnung, für die agonale Auseinandersetzungen kein Störfaktor sind, sondern ein Lebensprinzip.
An dieser Stelle wird klar, so weit entfernt von gängigen Vorstellungen vom Wesen des Konflikts ist Avanesyan gar nicht. Er vermisst aber offenbar die Bereitschaft, Spannungen bewusst auszuhalten und aktiv auszuhandeln, insbesondere in unserer von Filterblasen und Like-Buttons geprägten Lebenswelt. Dabei brauche es diesen Kontakt mit dem anderen, damit sich neue politische Subjekte überhaupt erst herausbilden könnten, wenn sie sich selbst als Teil eines Konflikts begriffen und als solcher in Erscheinung treten. Besonders in den drei Bereichen Klima, Digitalisierung und Kriegsführung sind laut dem Autor sogenannte Zukunftskonflikte absehbar, die wir bereits jetzt herstellen müssten. Vor allem brauche es ein wahrhaft planetarisches Denken, denn nur so könnte eine, Zitat, Gemeinschaft mit künftigen Generationen kreiert werden. Das Pariser Klimaabkommen sei eines der ersten Beispiele für ein derart verstandenes Denken, auch wenn es nur unzureichend umgesetzt würde. Avanesyan plädiert für eine, Zitat, polylaterale Verbindung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen und AkteurInnen, beispielsweise von Fridays for Future sowie der selbsternannten letzten Generation. Die wesentlichen Zukunftskonflikte herzustellen, bedeutet für Avanesyan aber auch, den eigentlichen Kern des Problems zu erkennen, den Neoliberalismus.
Eine tatsächliche Lösung des Klimakonflikts käme einer grundlegenden Transformation unserer globalisierten Gesellschaft gleich. Statt einfach nur mit einer Klimafrage haben wir es also auf der Ebene der tiefen Struktur der gegenwärtigen ökologischen Widersprüche mit dem Problem einer auf Ressourcenausbeutung beruhenden Ökonomie zu tun.
Auch wenn die Grundthesen des Buches stellenweise etwas bodenständiger formuliert sein könnten und nicht immer gänzlich neue Erkenntnisse bieten, überzeugt der Appell des Autors an uns alle, dass es geboten sei, multiple Gefühle des gesellschaftlichen Unbehagens auszuhalten und daraus überhaupt erst ein Bewusstsein für Reibungspunkte zu entwickeln, die das Leben in der Zukunft betreffen. Ein Leben, das laut dem Philosophen auch nichtmenschliche Entitäten wie siliziumbasierte Intelligenzen einschließt. Avanesyan mahnt zu Recht dazu an, uns dieser Verantwortung für alles Künftige zu stellen, das über unseren eigenen Tod hinausgeht. So gesehen ist ein Zukunftskonflikt keine unmögliche Bürde, sondern eher eine reiche Quelle an Trost und Sinnhaftigkeit.
Anne-Kathrin Weber besprach Armen Avanesyan. Konflikt, von der Dringlichkeit, die Probleme von morgen schon heute zu lösen. Erschienen im Ullstein Verlag mit einem Umfang von 400 Seiten und zum Preis von 24,99 Euro. Nach der Bundestagswahl 2021 sind ungewöhnlich viele junge Menschen ins Parlament eingezogen. Viele von ihnen haben natürlich den Kampf gegen den Klimawandel auf ihrer Agenda. Was sie sonst noch gemeinsam haben oder was diese junge Generation von Abgeordneten überhaupt auszeichnet, das hat sich die Journalistin Livia Gerster angeschaut. Die Neuen heißt ihr Buch und Moritz Küpper hat es für Andruck gelesen.
So klingen sie also.
Gemeinsam können wir an diesen Strukturen was verändern. Und letztes Jahr, 2021, durfte ich mit 28 Jahren in den Bundestag einziehen.
Was wir gemacht haben in dieser Woche, und zwar für den ländlichen Raum gleichermaßen wie für die Großstädterinnen und Großstädter, ist ein zweites Entlastungspaket, Herr Kollege, auf den Weg zu bringen.
Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär oder vorher Ricarda Lang, die grüne Parteichefin. Eher bekannte Köpfe und Stimmen, weniger bekannt dagegen der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine.
Und ich könnte Ihnen jetzt die ganze Liste noch aufzählen, was eigentlich alles noch im Entlastungspaket enthalten ist. Aber das haben wir heute schon, glaube ich, 20 Mal gehört. Deswegen spare ich mir das an der Stelle.
Wohnraum wird in Deutschland dann bezahlbar, wenn die Bundesregierung endlich Politik für das eigene Land macht.
Caroline Bachmann, AfD im Bundestag, oder Christina Stump, ebenfalls Bundestagsabgeordnete. Junge Mutter, nun auch stellvertretende Generalsekretärin ihrer Partei, der CDU.
Ich glaube, es ist genauso die Herausforderung für jede andere Familie, wo beide berufstätig sind.
Fünf Stimmen von fünf Parteien, also fünf neue, die angekommen sind im Herzen der deutschen Demokratie, im Bundestag oder auch in den Parteizentralen.
Ja, das sind Millennials. Ich habe das für mich definiert bei der Altersgrenze 35, da das ja auch die Grenze ist, die die Jugendorganisation in den meisten Fällen für sich nimmt, um sozusagen die Jungen zu definieren.
Livia Gerster arbeitet als politische Redakteurin für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in Berlin. Sie hat die Jungen begleitet auf ihrem Weg ins Parlament bei ihren ersten Schritten dort. Gerster ist selbst Jahrgang 1990, also ein Millennial.
Und das ist eben meine Generation. Also ich schaue die einerseits als Journalistin an, mit kritischer Distanz, aber eben andererseits auch als Generationsgenossin, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Fast 130 Abgeordnete unter 35 Jahren sind es aktuell im Bundestag. Und mit insgesamt 35 von ihnen hat sie gesprochen. Im Wahlkreis oder im Parlament selbst. Das Ziel: ein Porträt dieser neuen Generation.
Als wir in die Schule gingen, da hat man uns ja belächelt als unpolitische Wohlstandskinder und dachte, wir interessieren uns für gar nichts außer für Konsum. Und plötzlich hat dann genau einer dieser YouTuber, nämlich Rezo, die Zerstörung der CDU als Video gedreht und damit die Europawahlen beeinflusst. Und ich glaube, spätestens da haben dann auch die Älteren gemerkt, dass wir eine gar nicht so unpolitische Generation sind. Gleichzeitig trat Fridays for Future auf den Plan und überall haben eben junge Leute sich zu Wort gemeldet. Aber diejenigen, die jetzt im Bundestag sitzen, die haben eben auch daraus den Schluss gezogen, sie wollen nicht nur vom Seitenrand diskutieren, sondern sie wollen auch selber mitreden und den Weg durch die Institutionen gehen.
Und das führt zwangsläufig zu Konflikten, wie Gerster immer wieder auch anekdotisch aufschreibt.
Die 23 Jahre alte Emilia Fester studiert noch. Nun sitzt sie außerdem im Bundestag und erzählt dem Sender Phoenix am Rande der Sitzung von ihrer neuen WG in Berlin, ihrer Frauenbande mit zwei anderen jungen Parlamentarierinnen. Strahlend, gestern war Schlüsselübergabe. Der langjährige Parlamentsreporter Gerd-Joachim von Fallois ist hingerissen von so viel Jugendlichkeit, aber Profi genug, dabei nicht seine kritischen Fragen zu vergessen. Als er die junge Grüne auf eine mögliche Radikalisierung von Fridays for Future anspricht, bekommt er sogleich einen authentischen Eindruck vom jugendlichen Dünkel, der mit den Millennials nun ebenfalls ins Parlament einzieht. Fester lächelt den Boomer nachsichtig an. Was Fridays for Future bewegt, ist ja die Wahrheit, haucht sie im zarten Ton der Selbstgewissheit. Sind die alle so? Fragen sich die Älteren. Wer die Wahrheit gepachtet hat, lässt sich bekanntlich ungern auf Kompromisse ein.
Für diese neue Generation, die motiviert, mitunter ideologisch startete, kam schon im ersten Jahr ein Einschnitt, wie Gerster bereits im Vorwort feststellt.
Sie kamen, um Windräder zu bauen, den Paragraphen 219a zu streichen und die Mieten zu senken. Sie kamen, um Cannabis zu legalisieren, das Transsexuellengesetz abzuschaffen und die BAföG-Gelder zu erhöhen. Sie kamen auch, um über Quoten zu reden, über Vielfalt und Repräsentation. Stattdessen ist Krieg.
Es ist dieser Angriffskrieg Putins, der die Neuen vor Herausforderungen stellt, denen sich bisher keine andere junge Politikergeneration der Bundesrepublik stellen musste und dabei auch anders vorgeht.
Also ich habe die jetzt ein Jahr lang beobachtet, in ihrem ersten Jahr im Bundestag. Und da ist natürlich das Augenfälligste erstmal, wie sie kommunizieren, also über die sozialen Medien ihre Politik erklären und auch machen, wie keine Generation vor ihnen. Also man ist immer live dabei, wenn die Lobbypost im Büro gesichtet wird, wenn es in den Fraktionssaal geht, aber eben auch in den Plenarsaal.
Gerster schreibt in der Ich-Perspektive, was es einerseits gut lesbar, andererseits mitunter schwierig macht, zu differenzieren. Die Diskussion, wie aktivistisch der Journalismus ist, durchzieht ja fast jede Debatte und auch Gersters Buch. Beispielsweise bei einem Bericht von einem Abend im Politrestaurant Borchardt.
Mir geht es so wie den Jusos. Ich kenne hier auch niemanden. Unter dem Tisch google ich verstohlen Namen und Gesichter. Und ich fühle mich wie eine als Journalistin verkleidete Touristin. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass wir Millennials hier nur Zaungäste sind. Die Türsteher vor dem Borchardt haben uns zwar reingelassen, aber ins Zentrum der Macht lässt man uns deshalb noch lange nicht vor. Wir dürfen einen Blick hinter die Kulissen werfen, mehr nicht.
Ist das nicht hier viel zu nah, geht es hier nicht viel zu lustig zu zwischen Journalistinnen und Politikern? und habe darüber dann mit einem früheren Kollegen gesprochen, Günter Banners, langjähriger Büroleiter des FAZ-Parlamentsbüros, der auch auf dieser Feier war und der es natürlich wissen muss und der mir dann diesen Satz sagte, also wir sind zwar dabei, aber deswegen machen wir noch lange nicht gemeinsame Sache. Und da dachte ich, stimmt eigentlich, man möchte ja dabei sein und etwas erfahren und auch einen Einblick kriegen, aber Politiker und Journalistinnen haben ja am Ende vollkommen unterschiedliche Interessen und so konnte ich dann eigentlich ganz entspannt weiter recherchieren.
Im Buch jedoch gelingt die Trennung nur bedingt. Vor allem im Schlusskapitel verschwimmen die Grenzen komplett, stellt sich Gerster an die Seite ihrer, Zitat, Generationsgenossen.
Der Schnee von heute schmilzt, das Eis taut, die Wälder brennen. In Europa ist Krieg, die Demokratie ist unter Beschuss. Also lasst uns endlich was tun, bevor es zu spät ist. Okay, Boomer?
Aber vielleicht liegt gerade in diesem Stil, in dieser Herangehensweise etwas unfreiwillig die entscheidende Charakterisierung dieser neuen Generation. Einer sehr homogenen Generation, zwangsläufig. Denn wenn man so früh, so weit kommt, liegt das auch daran, so Gerster?
Dass sie eben sehr früh angefangen haben, sehr früh ihre Seilschaften geknüpft haben, sich in ihren Parteien verdient gemacht haben und damit natürlich absolute Parteigewächse sind. Und das ist einerseits natürlich toll, dass dieser Bundestag jünger ist, so wie auch unser Land ja nicht nur aus Babyboomern besteht, dass dieser Bundestag auch viel diverser ist, dass es also viel mehr junge Menschen mit Migrationsgeschichte gibt. Aber leider sind eben auch besonders diese Jungen sehr homogen in ihrem akademischen Hintergrund. Die meisten sind eigentlich Politikwissenschaftler oder JuristInnen. Da gibt es schon so ein gewisses Parteisoldatentum, das bei den Jungen ganz besonders anzutreffen ist.
Wohin diese Generation das Land führen wird, ist unklar. Gerster jedenfalls gelingt eine gut lesbare, wie beeindruckende und durchaus auch kritische Charakterstudie. Kurzum, wer wissen möchte, wie die Jungen ticken, wird fündig.
Moritz Küpper war das über Die Neuen. Eine Generation will an die Macht von Livia Gerster. Im Verlag CH Beck erschienen, 335 Seiten, 24 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Wegen der Korruptionsaffäre im EU-Parlament hat die belgische Justiz beantragt, die Immunität von zwei weiteren Abgeordneten aufzuheben. Den Verdächtigen werden Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. Das Golfemirat Katar und Marokko sollen versucht haben, mit Geld und Sachgeschenken Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Wie in solchen Fällen Geld abgezweigt und verschoben wird, das zeigt das neue Buch »Dreckiges Geld«, wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen. Andreas Frank und Markus Zydra berichten darin von Geldwäschefällen und erläutern, warum kaum etwas dagegen getan wird, vor allem nicht in Deutschland. Jens Rosbach hat es gelesen.
Dieses Buch macht wütend. Internationale Drogendealer, Waffenhändler, Zuhälter, Erpresser und zwielichtige Russen verschieben ihr kriminelles Geld nach Deutschland, weil man es hier weitgehend ungehindert waschen und rechtssicher anlegen kann. Sie schleusen nach Angaben der Autoren jedes Jahr mindestens 100 Milliarden Euro durch deutsche Banken und Notarbüros, um über Strohmänner etwa deutsche Immobilien zu kaufen. Was unternimmt der Staat dagegen? Fast nichts.
Man möchte nicht. Es ist nicht, dass man es nicht kann, sondern man will nicht. Man macht nichts. Man lässt Deutschland offen als Paradies für Geldwäscher.
Andreas Frank war einst Direktor bei einer Bank in Baden-Baden. Dort erlebt er in den 90er Jahren, wie einer seiner Kollegen Millionen Kundengelder bei der lokalen Spielbank verzockt. Frank beginnt auf eigene Faust zu recherchieren und findet heraus, dass die Spielbank gegen mehrere Geldwäscherichtlinien verstößt. In Kooperation mit dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, dem Vorläufer der heutigen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, liefert der Pforzheimer die Beweise für die Gesetzesverstöße. Doch nicht die Spielbank gerät nun in den Fokus der Justiz, sondern der Aufklärer selbst.
Es gibt staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen von Franks Haus und Büro. Dann schneit eine Steuerprüfung ins Franksche Haus. Sie findet nichts, die Anzeige gegen ihn, sie ist haltlos. Doch es bleiben Fragen. Wer macht da Druck auf ihn? Wer will ihn einschüchtern? Es kommt noch schlimmer. Seine Kinder berichten, sie seien von einem fremden Mann fotografiert worden. Die Oberbürgermeisterin von Baden-Baden warnt ihn, er solle besser immer unter das Auto schauen, bevor er den Zündschlüssel umdreht.
Was sich wie ein Kriminalroman liest, ist aus Andreas Franks neuem Sachbuch »Dreckiges Geld, wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen«. Zusammen mit Markus Zytra, Finanzkorrespondent der Süddeutschen Zeitung, beschreibt der ehemalige Banker, wie er immer wieder auf untätige behördliche Geldwäscheaufseher stößt, sowie auf desinteressierte Politiker.
Die heutigen Verfechter des Wirtschaftsliberalismus halten sich gerne die Nase zu. Sie sind überzeugt, Geld kann nicht schmutzig sein, es ist neutral. Es mag durch verbrecherische Taten erwirtschaftet worden sein, aber was soll's? Sobald die dreckigen Rubel, Dollar oder Euro in unseren Wirtschaftskreislauf fließen, sind sie sauber. Punkt. Denn sie nutzen schließlich der Wirtschaft und was für die Wirtschaft gut ist, nutzt der Gesellschaft. Denn es schafft Arbeitsplätze und damit Wohlstand.
Die Kriminalpolizei? Unterbesetzt. Die Staatsanwaltschaften? Überfordert von grenzüberschreitenden Finanzströmen. Die kommunalen sowie Landes- und Bundesaufsichtsbehörden? Im Kompetenzwirrwarr. Andreas Frank schafft es schließlich durch zahlreiche Anfragen als Privatperson, dass die EU-Kommission zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleitet, 2005 und 2009.
Doch selbst dieser Rüffel aus Brüssel weckt Berlin nicht auf. Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern in der Geldwäscheprävention funktioniert bis zum heutigen Tag nicht oder nur schlecht.
Das Buch »Dreckiges Geld« nennt Ross und Reiter bis hin zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Sozialdemokrat stemmte sich als Bundesfinanzminister gegen ein Verbot von Bargeldzahlungen beim Immobilienkauf, obwohl Koffer voller Scheine die Geldwäsche massiv fördern. In diesem Jahr soll das Bargeldverbot nun doch kommen. Auch die Opposition wird in dem Geldwäschereport nicht verschont, etwa Wolfgang Schäuble. Im Zuge der CDU-Spendenaffäre musste Schäuble zugeben, dass er 1994 vom Rüstungslobbyisten Karl-Heinz Schreiber 100.000 D-Mark in bar angenommen hatte. Später als Bundesfinanzminister schwächte Schäuble die zentrale staatliche Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Er verschob die Behörde, die beim Bundeskriminalamt angesiedelt war, hin zum Zoll. Und zwar auf so chaotische Weise, dass zigtausende Verdachtsanzeigen jahrelang unbearbeitet blieben. Das neue Geldwäschebuch dokumentiert, wie der Bundesrechnungshof deshalb 2020 Alarm schlug.
Es besteht vor allem die Gefahr, dass die FIU Sachverhalte mit Bezug zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nicht erkennt und infolgedessen nicht an die Strafverfolgungsbehörden weiterleitet.
Bei Geldwäscheskandalen immer wieder mit dabei, die Deutsche Bank. Zuletzt half sie offenbar der dänischen Danske Bank, rund 220 Milliarden Euro von kriminellen Banden, vor allem aus Russland, zu waschen. Die Autoren zitieren einen renommierten Finanzexperten, der wegen der notorischen Geldwäschehilfe folgende, durchaus nachvollziehbare Frage aufwirft.
Ist die Deutsche Bank eine kriminelle Vereinigung?
Die Autoren Frank und Zytra räumen ein, dass inzwischen einige Gesetze gegen Geldwäsche verschärft wurden, doch in der Praxis, so ihre Bilanz, werde nach wie vor nicht durchgegriffen. Der Report »Dreckiges Geld« ist flüssig geschrieben und bringt anschauliche Geldwäschebeispiele. Nur Putins Oligarchen, die im Untertitel mit angekündigt werden, kommen auf den rund 200 Seiten zu kurz. Angesichts des Ukraine-Krieges und der EU-Sanktionen verlangt dieses heikle Thema wohl ein Extrabuch. Auch um zu zeigen, wie kremltreue Oligarchen ihre schmutzigen Euros in saubere deutsche Immobilien steckten und viele Behörden bis heute die Augen davor verschließen.
Das Resümee von Jens Rosbach über dreckiges Geld, wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen. Von Andreas Frank und Markus Zydra. Die 224 Seiten sind im Piper Verlag erschienen und kosten 22 Euro. Deutschland ist in Sachen Digitalisierung sehr rückständig. Das ist nicht erst seit der Pandemie klar. Aber seitdem ist noch offensichtlicher, was alles zu tun wäre, um mit anderen Ländern mitzuhalten. Das gilt sowohl für digitalisierte Abläufe, etwa in Behörden, als auch für den Netzzugang allgemein. Ein Appell, die Dinge voranzubringen, kommt jetzt von Michael Resch. Er leitet das Institut für Höchstleistungsrechnen an der Universität Stuttgart. Und in seinem Buch Digitalwüste Deutschland fordert er, aus der digitalen Lethargie herauszukommen. Michael Mayer stellt es vor.
Michael Resch ist Herr über 800 Quadratmeter Computerhardware. In seinem Hochleistungsrechnerinstitut simulieren die Geräte alle möglichen Situationen, Klima, Wetter, Fahr- oder Flugzeuge, und geben somit einen Einblick, was in Sachen Digitaltechnik schon heute möglich ist und was nicht. Diese Hardware ist natürlich eine große Ausnahme in Deutschland und ist daher kaum repräsentativ für die Digitalisierung im Land. Reschs Buch ist eine sehr persönlich geschriebene Analyse der Situation, die keinen Anspruch darauf erhebt, vollständig zu sein, schreibt der Autor. Sein Ziel sei es vielmehr gewesen,
den Finger in die Wunde zu legen und anhand einiger Beispiele aufzuzeigen, was die Probleme sind und wie diese Probleme behoben werden könnten, um es Deutschland und seiner Bevölkerung zu ermöglichen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und ihre Risiken zu minimieren. Wenn dieses Buch dazu führt, dass die Diskussion sich von den bisher verbreiteten allgemeinen Appellen zur Digitalisierung weiterentwickelt zur Frage, was wollen wir wie machen, dann ist viel erreicht. Am meisten wäre jedoch erreicht, wenn 10 Jahre nach Erscheinen des Buches sein Inhalt völlig veraltet ist, weil Deutschland aus einer herausragenden industriellen Basis und mit einer exzellenten Bildungslandschaft vom Nachzügler in Sachen Digitalisierung zum Vorreiter der Digitalisierung geworden ist.
Reschs Buch ist in 7 große Oberbereiche unterteilt, etwa Bildung digital analysieren oder Datenschutz und Recht. Oder es geht um die Situation in der Industrie oder in Behörden. Resch konstatiert in Deutschland, nicht ganz neu als Analyse, eine weit verbreitete Digitalisierungsskepsis, die teils historisch bedingt ist, teils durch schiere Unkenntnis entstanden ist. In einem Interview mit dem Saarländischen Rundfunk sagte Resch:
Die Problematik ist die, dass die Deutschen so wenig von Digitalisierung verstehen, dass sie sich in so 2 Lager aufteilen. Wir haben auf der einen Seite so eine Euphorie, Digitalisierung kann alles, Digitalisierung macht uns glücklich. Und auf der anderen Seite haben wir so eine Panik, Digitalisierung macht unser Leben kaputt, Überwachungsstaat und so weiter. Wir haben eine völlig unrealistische Sicht auf die Digitalisierung und das ist schlecht.
Resch beschreibt im folgenden Kapitel des Buches anschaulich, wie wichtig es für Bürger und Bürgerinnen und die Behörden ist, eine sichere digitale Signatur zu entwickeln, also eine Art fälschungssichere digitale Identität. Das sei eine komplexe, aber nicht unlösbare Aufgabe, schreibt der Autor und fordert hier mehr und bessere Lösungsansätze. Er beschreibt seine eigene Odyssee, als es darum ging, seine Hochzeit behördlich anerkennen zu lassen. Michael Resch ist gebürtiger Österreicher, seine Frau stammt aus China. Resch bemängelt, dass es bei einem lange bekannten Missstand nur langsam vorangehe, nämlich der Diskrepanz zwischen recht gut versorgten Ballungsräumen und digitalen Wüsten im ländlichen Raum, die man sich kaum noch so viel länger wird leisten können. Der Autor beschreibt anschaulich in einer Episode, die er selbst beobachtet hat, wie ein kleines Start-up für Baby- und Kindermode aus den Niederlanden temporär in die österreichischen Alpen umzog und dort problemlos weiterarbeitete, weil der Internetanschluss so gut und schnell war. Resch fordert mehr Glasfaseranschlüsse auch für Deutschland und bietet Vorschläge an.
In vielen Städten Deutschlands sind Parkplätze in der Zwischenzeit sowohl für Privathäuser als auch für Bürohäuser verpflichtend. Ob in deutschen Städten auch in den kommenden Jahren noch so viele Parkplätze notwendig sind, ist eine offene Frage. Die dekarbonisierte Gesellschaft wandelt sich vielleicht in Richtung einer Wirtschaft des Teilens und der Nutzung von Gemeinschaftsressourcen. Sicher ist, dass eine schnelle Anbindung an das Internet in den kommenden Jahrzehnten notwendig sein wird. Es stellt sich also die Frage, ob nicht statt der Tiefgarage oder als Ergänzung die Anbindung jedes neu errichteten Gebäudes an einen Glasfaseranschluss zur Auflage gemacht werden sollte.
Auch in Bildungseinrichtungen müsse ein neuer Geist her, fordert der Autor. Es reiche nicht nur Laptops zu verteilen, auch digitale Inhalte müssten verstärkt angeboten werden. Was bleibt als Erkenntnis von Michael Reschs Buch? Es hat sich durchaus schon etwas getan in Deutschland, aber die Digitalisierungsskepsis der Deutschen ist allzu oft noch ein Hemmschuh. Der digitale Ruck, der durch Deutschland gehen müsse, ist für den Autor noch nicht recht erkennbar. Auch auf internationaler Ebene stellten sich noch viele bislang ungelöste Probleme, etwa wenn man daran denkt, dass die großen GAFA-Konzerne wie Google, Apple, Facebook und Amazon im Grunde zerschlagen werden müssten, ähnlich wie man in der Vergangenheit auch schon mit oligarchischen Strukturen in der Automobil- oder Erdölindustrie in den USA verfahren ist. Salopp formuliert fordert Resch in seinem lesenswerten Buch, dass die Deutschen endlich vor die Welle kommen müssen. Nur wer sich auskennt und gestaltungswillig und fähig ist, wird auch in der Lage sein, die Probleme des digitalen Transformationsprozesses zu gestalten.
Michael Mayer besprach das Buch von Michael Resch, Digitalwüste Deutschlands, Kommunikation per Fax, digitale Bildungslücken, wie die Verweigerung von mehr Digitalisierung die Zukunft unseres Landes bedroht. Im Heine Verlag erschienen, 144 Seiten, 12 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann stellen wir Ihnen unter anderem das aktuelle Buch des britischen Historikers Orlando Figes vor, eine Geschichte Russlands. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.